Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Er ist eine Koryphäe, kann man nicht anders sagen. Und wenn es um Holzbau geht, kommt man einfach nicht an ihm vorbei. Thomas Wilper aus Münster ist Sachverständiger für Terrassen, Fassaden und Holz im Garten. Er schult Fachverarbeiter und erstellt Montageanleitungen. Darüber hinaus übernimmt er bundesweit die Planungsleistung für große Bauprojekte. Und deshalb freuen wir uns, dass dieser vielbeschäftigte Experte uns ein weiteres Mal Rede und Antwort steht. Schön, dass Sie uns wieder bei Zukunft Holz beehren, lieber Herr Wilper.
Guten Tag zusammen.
Dann legen wir doch direkt los. Welche Maßnahmen helfen dabei, Feuchtigkeitsschäden zu verhindern? Und was sollte man bei der Montage beachten, um von vornherein Wasseransammlungen zu vermeiden?
Ja, mit dem Spritzwasserabschutz, was ich im letzten in der Folge schon gesagt habe, ist eben auch, dass ein Kiesbett vernünftig ausgeführt wird. Also das ist oftmals nicht das, was der Fassadenbauer eben umsetzt, sondern auch gerade wie mit der Pflasterung, dass andere Gewerke eigentlich hinterher dafür verantwortlich sind, ob eine Fassade feucht wird, ja oder nein. Das ist nasse Füße, kann man sich selber vorstellen. Nasse Füße ist für uns auch alle nicht gut, wenn man so nasse Füße eben hat. Und das ist für eine Fassade eben eine Sache, dass ich dann zu Feuchtigkeitsfehlern führe. Das heißt, es kann zu einer Pilzbildung kommen. Da ist ja klar ganz wichtig, dass man auch berücksichtigt, dass Kebony eine hohe Dauerhaftigkeit hat. Das heißt, Kebony Clear mit einer Dauerhaftigkeitsklasse 1 verzeiht solche konstruktiven Fehler. Also auch, dass man nicht nur über den Preis geht, sondern auch, ja, wenn ich das nicht vermeiden kann, dass ich eigentlich die Fassade bis unten ziehen möchte, wegen der Optik und ähnliche Sachen, dann kann ich ja diesen konstruktiven Beeinträchtigung, ich würde das nicht als Mangel sagen, sondern Beeinträchtigung, kann ich ja dann verhindern oder verbessern, indem ich zum Beispiel Kebony Clear nehme. Das heißt, für einen Architekten würde das bedeuten, ja, wenn ich die Optik im Vordergrund stelle, sollte ich dann gleichzeitig sagen, gut, dann nehme ich ein sehr gutes Material, dauerhaftes Material, was solche Feuchtigkeitsschäden verhindern kann. Das bedeutet ja Dauerhaftigkeitsklasse 1. Ich kann es ja auch in der Erde einbauen, Dauerhaftigkeitsklasse. Also Hölzer mit der Dauerhaftigkeitsklasse 1 kann ich einbauen. Also würde das in der Fassade bedeuten, es ist nicht ganz fachgerecht, aber diese nicht fachgerechte Ausführung kann ich dann über die Dauerhaftigkeit ausgleichen. Ich sollte na klar mit dem Bauherrn darüber sprechen. Aber hier muss ich auch wirklich sagen, dass Optik eine Gebäudegestaltung auch einen sehr hohen Stellenwert hat, weil das jeder sieht. Und dementsprechend sollte ich den konstruktiven Holzschutz sicherstellen. Und wenn es eben nicht anders geht, kann ich das Ganze mit einer Dauerhaftigkeitsklasse 1 oder Character ist auch dauerhafter als eine Fichte, dass man solche Sachen einfließen lassen kann. Das bedeutet eben, dass man diese Sachen so vernünftig hinkriegt. Ein anderes Beispiel ist, dass ich darauf achte, von welcher Seite kommt der Schlagregen. Das sind Kleinigkeiten, aber dass ich zum Beispiel beim Wechselfallsprofil darauf achte, dass immer die geschützte Seite der Profile, also die Federseite vom Wechselfallsprofil zur Schlagregenrichtung geht. Kleinigkeiten, aber das spricht kaum einer drüber, dass man über die Verlegerichtung der Profile bei einer senkrechten Fassade zum Beispiel drüber nachdenkt.
Ja, da kommen wir schon Richtung technische Anforderungen, weil es gibt ja auch sehr hohe davon an Holzfassaden. Welche speziellen Anforderungen gelten denn für Holzfassaden in extremen Wetterregionen?
Ja, wir haben da klar, da auch in Wetterregionen, es ist eigentlich nicht nur der Regen. Ich sehe vielmehr die Problematik, dass wir die trockene Luft, also dieser Klimawandel, extreme Hitze, Sonneneinstrahlung dazu führt, dass wir eine extreme Rissbildung haben. Also gerade Baden-Württemberg, die haben viel mehr Sonnenstunden wie wir hier in Münster. Also bedeutet das dann klar Sonnenstunden, mehr Austrocknung der Hölzer, mehr vielleicht Verzug oder Rissbildung. Und somit sollte man auch versuchen, schmalere Profile im Vordergrund zu stellen. Das wird natürlich auch gerade von Architekten eben eher genommen, dass man mit verschiedenen Breiten arbeitet. Und da bietet ja Kebony Clear jetzt neu eben auch verschiedene Breiten, aber genauso die Character-Ware, dass ich versuche eher schmalere Profile. Ich habe zwar vielleicht einen höheren Montageaufwand, aber der Vorteil ist eben dabei, dass die Hölzer weniger arbeiten. Modifizierte Hölzer wie Kebony arbeiten ja circa 50% weniger wie eine Lärche oder eine Douglasie. Das bedeutet eben, wenn ich aber in einer Region bin, wo ich weiß, dass es sehr trocken ist, kann ich auch versuchen, mit schmaleren Profilen klimabedingte Anpassungen vorzunehmen. dann habe ich nicht solche Verwerfungen, ich habe weniger Risse und ähnliche Sachen. Und vielleicht auch, wenn ich schmalere Profile nehme, kann ich mit einer Schraube nur arbeiten. Das ist na klar auch wichtig. Ich kann ein Profilbrett mit einer Schraube befestigen, wenn ich bis 120 mm Breite bin. Wenn ich breitere habe, müsste ich zwei Schrauben nehmen. Das hat ja auch wieder einen Einfluss auf die Optik. Vielleicht dann eben auch, man meint, das ist teurer in der Montage, aber wenn ich nur eine Schraube habe, habe ich nur noch die halben Verschraubungskosten, als wenn ich ein breiteres Profil habe. Das sind solche Sachen, die unter Wetterbedingungen eben auch zu definieren sind. Also nicht nur über Regen, ja, sondern Wind, Sonne kommt auch noch dazu.
Ja, Wind, Sie sprechen es schon an. Windlasten werden ja auch oft unterschätzt. Was sollten denn Architekten diesbezüglich bei der Planung berücksichtigen?
Wir haben einmal in Deutschland als Regelwerk für eine Fassade die Fachregel 01 Holzbau Deutschland. Die gilt für Außenwandbekleidung und da sind viele Sachen eben aufgeführt. Unter anderem haben die auch die Windsoglast dabei berücksichtigt. Das heißt, die Fachregeln haben in der neuen Auflage von 2020 die Windsoglast mit berücksichtigt. Mhm. Das findet man auch da drin. Darum bedeutet das auch einmal, in diesem Regelwerk steht eben drin, mit Abständen der Unterkonstruktion, der Traglattung und der Grundlattung, dass man sich nach den Fachregeln orientieren kann, die Abstände. Wenn ich jetzt auf den Ostseeinseln bin, Nord- und Ostsee oder in der Küstenregion, habe ich viel höhere Winde. Und das bedeutet, wenn ich dann Unterkonstruktionsabstände plane als Architekt, dann muss ich das extra über eine statische Nachweis rüberbringen. Das heißt, wir haben wirklich in den Küstenregionen und auf den Inseln der Nord- und Ostsee müssen wir einen statischen Nachweis bringen für die Unterkonstruktion und für die Verschraubung. Also die Windsoglast ist ein wichtiges Thema in der Fassade. Wenn ich in dem Geltungsbereich der Fachregel bin, braucht ein Planer das nicht machen. Das steht auch in der Montageanleitung so drin. Das heißt, ich braucht dann eben keine statische Berechnung, außer in den Küstenregionen. Das ist dann ein wichtiges Thema, was die Windlast eben angeht. Das gilt aber nur für Gebäudehöhe bis 10 Meter Höhe, weil das ist in den Fachregeln mit abgedeckt. Das heißt, wenn wir jetzt, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass wir neue Möglichkeiten haben, in der Gebäudeklasse 4 bis 5 eine Fassade zu bauen, was erlaubt ist, was auch definitiv umgesetzt wird, immer mehr wird, bedeutet das aber, die sind nicht mehr in den Fachregeln drin. Also müsste grundsätzlich für eine Fassade in der Gebäudeklasse 4 bis 5 muss ein statischer Nachweis für die Windsoglast. Und man spricht dann über Lasteinflussgrößen, was die Unterkonstruktion angeht. Das ist kein Hexenwerk, ist sogar relativ einfach. In der Flachdachrichtlinie findet man Informationen, das kann man ausrechnen. Aber dann ein so ein Fall in der Praxis hatte ich, wo es dann auf einer Insel der Nordsee eben ist, dass eine Windsoglast für eine Fassade 2,31 Kilonewton war. Also circa 230 Kilo Windsog. Und das bedeutet, na klar, dass die Fassade dementsprechend verankert werden muss. Das sind solche Sachen, wo man das berücksichtigen sollte, wenn ich wirklich diese neue Gebäude dementsprechend umsetzen möchte.
Brandschutz. Immer wieder ein sehr wichtiges Thema. Wir gehen jetzt mal näher darauf ein. Beim Bau generell ein Thema, auch bei anderen Materialien, nicht nur bei Holz. Aber welche strukturellen Maßnahmen sind denn notwendig, um den Brandschutz in hinterlüfteten Holzfassaden zu optimieren?
Da hat sich vieles getan in den letzten Jahren. Das geht einmal damit los, dass in der Musterbauordnung, in der MVVTB dieses Thema angesprochen wird und wir eigentlich bisher für nicht tragende Außenwände in der Gebäudeklasse 1 bis 3 brennbares Material einsetzen durften. Also Holz, normal entflammbares Material durften wir bisher eben einsetzen. Das war schon immer so. Das hat sich jetzt eben geändert, dass in vielen Bundesländern wir auch in die Gebäudeklasse 4 bis 5 reingehen dürfen mit brennbaren Materialien wie Holz. Das kann man denn umsetzen, das ist erlaubt. Und dazu gibt es jetzt neu, seit 2021, die M-Holz-Baurichtlinie. In dieser M-Holz-Baurichtlinie wurden Möglichkeiten aufgeführt, wie ich mit Holz, was brennbar ist, konstruktive Brandschutzmaßnahmen umsetzen kann. Das bedeutet eben auch, ja, Holz brennt, aber ich muss einen konstruktiven Brandschutz so umsetzen, dass es nicht zu einem Großbrand im Gebäude oder in der Fassade eben führt. Das sind dann Maßnahmen, die ich umsetzen muss, abhängig von jedem Gebäudetyp, sage ich mal, von jedem Objekt. Das kann man nicht allgemein sagen. Und somit würde das eben bedeuten, die Fachregeln haben aber keinen Einfluss, oder in den Fachregeln 01 wird nicht großartig der Brandschutz angesprochen, weil in der Gebäudeklasse 1 bis 3 da nicht besondere Anforderungen waren. Mhm. Jetzt hat sich aber vieles zum Positiven geändert, so dass man wirklich in einer Fassade oder fast jede Fassade mit Holz ausführen kann in der Gebäudeklasse 4 bis 5 und keine baurechtlichen Verhinderungen mehr da sind. Also ich kann es baurechtlich eben umsetzen, mhm. führt aber dazu, ich muss das konstruktiv lösen. Dazu gibt es dann gleich immer einen Brandschutz, Gutachten für Objekte, das kann man dementsprechend schon umsetzen.
Wie lässt sich denn eine Balance zwischen Ästhetik, also wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dass Ästhetik auch immer wichtig ist für die Bauherren. Ja. Wie kann man da eine Balance zwischen Ästhetik und Brandschutz durch geschicktes Design erreichen?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wie ich eine Fassade gestalte. Also eine Möglichkeit ist einmal, ob senkrecht oder waagerecht die Profile montiert werden. Mhm. Wenn ich waagerecht montierte Profile habe, habe ich eine geringere Konstruktionsvorgabe. Das heißt, ich muss dann in jeder Etage ein Brandschutzblech einbauen. Mhm. Dieses Brandschutzblech muss aus Stahl sein, kein Aluminium, muss also aus Stahl sein, nach der M-Holz-Baurichtlinie. Und wenn ich waagerecht habe, muss das teilweise nur 100 mm überstehen. Wenn ich jetzt eine senkrechte Fassade eben habe, muss das Brandschutzblech dann schon 150 oder bei einer offenen Fassadenverkleidung bis 250 mm über die Fassade überstehen. Hm. Das beeinflusst, na klar, massiv die Optik eines Gebäudes. Ja, klar. Also manche sagen mir dann ja, da muss ich ja einen richtigen Trümmer einbauen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, der Brand in London mit dem Grenfell Tower hat na klar gezeigt, wie wichtig es ist, dass der Brand nicht weitergeleitet wird in die oberen Geschosse. Mhm. Und da ist einmal die M-Holz-Baurichtlinie eine sehr gute Möglichkeit. In der Schweiz sind die noch weiter. Die haben also Großbrandversuche gemacht, wo wir in Deutschland das leider noch nicht so umsetzen können. Aber eine große Möglichkeit, auch konstruktiv, ist dann eben, dass man eine belüftete Fassade ausführt. Das heißt, ich kann auch mit der Art der Konstruktion zwischen einer hinterlüfteten oder einer belüfteten Fassade, kann ich eine Brandschutzmaßnahme umsetzen. Das heißt, Ziel ist es dabei, aber da muss ich mit dem Brandschutzsachverständigen sprechen, dass ich einmal die belüftete Fassadenkonstruktion wähle und somit oben eine Brandsperre durch Holz zum Beispiel einbaue. Ja, und das sind dann eben Möglichkeiten, wo ich die vorstehenden Bleche reduzieren kann. Das wäre dann eben diese Möglichkeit, was die Ästhetik eben angeht. Ja. Mhm. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Der Brandschutz beeinflusst eindeutig die Gebäudeoptik, kann man eben dabei sagen. Aber durch eine geschickte Auswahl, ob senkrecht oder waagerecht montierte Profile, ob belüftete Fassadenkonstruktion oder hinterlüftete Fassadenkonstruktion, kann ich diesen Brandschutz sicherstellen und dementsprechend auch umsetzen.
Können Sie vielleicht zum Schluss noch ein Beispiel aus der Praxis geben, wie etwa ein Keboni-Projekt, bei dem trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Zulassung die Anforderungen für höhere Gebäudeklassen erfüllt werden konnten?
Ja, ich habe mehrere Objekte in der Beziehung. Mhm. Einmal zum Beispiel so ein Einfamilienhaus, was in der Nähe von einem Wald war. Mhm. Und das wusste ich eben auch nicht. Das heißt, dieses Gebäude, es war ein Objekt der Gebäudeklasse 1, wo jeder sagen würde, okay, ist ja ganz normal, kann ich normal entflammbares Holz einsetzen. Mhm. Und da wurde aber baurechtlich das Ganze eben so eingestuft, auch vom Förster gesagt, dass es zu nah am Waldrand ist, mhm. also musste schwer entflammbares Material eingesetzt werden. Schwer entflammbar ist Holz eben nicht. Somit habe ich mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben dann die belüftete Fassadenkonstruktion gewählt. Habe ich vorhin schon mal erzählt. Mhm. Das heißt, die belüftete wird eigentlich oben zugemacht. Das heißt, wenn es hinter der Fassade brennt, und das ist das Entscheidende für jeden Feuerwehrmann, wenn es dahinter brennt, können die nicht löschen bei einer geschlossenen. Mhm. Und das ist bei dem Grenfell Tower in London passiert. Das heißt, Wenn ich aber einen Brand hinter der Fassade aus dem Gebäude habe und das Feuer nicht den Kamineffekt hat nach oben raus, und das ist das Prinzip der belüfteten Fassade, dann ist das eine Brandschutzmaßnahme. Mhm. Und das Ganze wurde dann bei diesem Einfamilienhaus von mir vorgeschlagen, also Bezug auf die Schweizer Kompendium Brandschutz. Und jetzt auch in den Fachregeln 01 aufgeführt, dass wir eine belüftete Fassade machen. Wir haben also eine Brandsperre integriert in die Fassade. Dann wurde zusätzlich eben bei Kebuni Clear wurde die Fassade ausgeführt. Kebuni Clear hat eine höhere Rohdichte, so dass ich über das Abbrandverhalten einen anderen Wert hatte. Also bei Nadelholz, normales Nadelholz hat ein Abbrandverhalten von 0,8 Millimeter pro Minute. Und wenn ich eine hohe Rohdichte habe, komme ich auf 0,55 Millimeter pro Minute. Somit konnte ich ausrechnen, wie lange die Fassade den Brand standhält. Und das wurde dann eben dementsprechend genehmigt. Das ist ganz sicher nicht das Einfachste. Mhm. Aber solche Sachen sind mehrere Sachen umgesetzt worden, die ich auch begleitet habe, um solche Sachen eben anzusetzen. Dementsprechend wurden auch die höheren Anforderungen damit sichergestellt. Und danach war die Baugenehmigung wurde erteilt für das Einfamilienhaus. Das ist das Einfamilienhaus. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, auch im mehrgeschossigen Objekt. In Hamburg ist auch ein sehr schönes, was ich begleitet habe, wo aber dann die wichtige Sache eben auch dabei war, wie die Unterkonstruktion angeht. Also die M-Holz-Baurichtlinie geht nur auf Holzunterkonstruktion. Ich kann es nur jedem Architekten dann eben auch sagen, vielleicht mal, wenn ich senkrecht montieren möchte, ist die Hinterlüftung eben das Entscheidende. Und die ist baurechtlich so definiert, dass wir maximal 50 Millimeter Hinterlüftungsspalt haben dürfen. Das ist das Entscheidende für eine Fassade, wie ich die einstufe. Und wenn ich die 50 Millimeter momentan sicherstellen muss, komme ich bei einer senkrechten Fassadenbekleidung nicht um Aluminium drumherum, weil gleichzeitig ist die Vorgabe, dass wir 2x30 Millimeter Unterkonstruktion aus Holz haben müssen. Das sind dann 60 Millimeter, was momentan nicht erlaubt ist. Sie sehen eigentlich, wie, ja, es hört sich sehr kompliziert an, aber es ist eigentlich doch relativ einfach umzusetzen. Es gibt genug Lösungen, aber da müssen sich alle Beteiligten mit auseinandersetzen. Also auch den Brandschutzsachverständigen mit frühzeitig mit einbinden, um auch bitte zu sagen, also einmal die Eigenschaften von Kebuni über die Rohdichte zu definieren, wenig arbeiten und dass man da klar auch die Unterkonstruktion damit eben betrachtet. Und somit ist da ein großes Objekt umgesetzt worden in der Gebäudeklasse 6 Etagen hoch, Gebäudeklasse 4 bis 5, wo dann aber die Aluminiumunterkonstruktion, weil Bauherr und Architekten wollten unbedingt eine senkrechte Fassadenverkleidung, also optisch. Ja. Und das wurde damit reingenommen. Gerade die senkrechte Fassadenverkleidung hat den großen Vorteil. Ich habe eigentlich immer nur eine Brettlänge. Ich spinne mal ein bisschen weiter. Ich glaube auch, wir haben immer weniger Handwerker. Das bedeutet, wir werden mehr vorplanen müssen. Das heißt, der Planer wird immer mehr gefordert werden. Das heißt, wenn ich 6 Etagen übereinander habe, kann ich doch sagen, ich habe 6 Etagen immer die gleiche Brettlänge. Also könnte ich doch auch sagen, ich plane mehr, aber ich könnte zum Beispiel auf Fixmaß zugeschnittene Fassadenprofile bestellen, einsetzen und dann wird nur noch montiert. Das würde eben bedeuten, ja, der Planer wird mehr zu tun haben. Dadurch werden wir aber vielleicht schneller montieren können. Und das sind solche Maßnahmen, wo der Brandschutz, hört sich kompliziert an, aber gelöst wurde und dementsprechend noch zusätzliche Effekte wie schnellere Montagetechniken umzusetzen. Ja, und das ist, Sie haben ja vorhin am Anfang gefragt, was ist die Zukunft? Wo sind Entwicklungen eben drin? Wo ich einfach sage, ja, wenn wir in die höheren Gebäude reingehen, haben wir Brandschutzanforderungen, kein Problem, solche Sachen zu lösen. Auch da wird die M-Holz-Baurichtlinie wird überarbeitet. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr so möglich ist, dass sie dann überarbeitet ist, dann ändert sich auch wieder was. Aber dass wir auch weitergehen, dass wir einfach versuchen, diese Chancen zu nutzen, mit Vorplanung, Vorfertigung, andere Ideen aufzuwenden, die wir bisher noch gar nicht so hatten. Und da sollte eigentlich eben wichtige Aspekte für den Architekten sein, dass wir in der Planung schon früher anfangen, solche Sachen eben in Fragestellung mit dem Bauherrn, mit dem Handwerker anzusprechen.
Welche rechtlichen Vorgaben müssen Architekten und Handwerker bei der Planung und Installation von Holzfassaden unbedingt berücksichtigen?
Na klar, die Vorgaben der Landesbauordnung oder der Musterbauordnung, wo ganz klar gesagt wird, einmal der Brandschutz war das Thema, was wir jetzt gerade schon hatten, aber wir müssen da klar auch dann die Statik mit berücksichtigen. Statik, die Fassade ist die Bekleidung selber, dafür brauche ich keine Statik, aber für die Grund- und Traglattung brauche ich eine Statik. Und daher ergibt sich eben schon vieles. Und dass na klar eben auch über die VOB bestimmte Grundlagen vorausgesetzt werden, wie die Fachregel 01, wo konstruktive Details mit aufgeführt wird. Das heißt eben, wir haben baurechtlich schon bestimmte Sachen zu berücksichtigen. Das bedeutet aber auch, dass ich sehe das als Schutz für alle Beteiligten, ein Level, wo wir bestimmte Sachen definieren können. Wir haben Vorgaben, wie verschraubt werden muss, was die Abstände zum Boden angeht. Insofern haben wir bestimmte Regelwerke, die wir beachten müssen, die auch dann für die Ausführung zu berücksichtigen sind, Maßnahmen ableiten lassen dadurch und auch die Konstruktion vorgeben. Oft ist das, dass viele sagen, die hindern uns nur, solche Sachen umzusetzen. Nein, ich sehe das sogar als Vorteil und ich hoffe sogar, dass wir in der Fassade in den nächsten Jahren dazu kommen, dass wir mehr den Stand der Technik noch umsetzen können. Wir haben Fachregeln, das ist allgemein anerkannte Regeln der Technik, aber in der Fassade sind wir in Deutschland ziemlich am Anfang. Wir werden auch hier in den Regelwerken weitergehen müssen, um solche Sachen eben umsetzen zu können. Da sehe ich aber den großen Vorteil. Darum, ja, es gibt baurechtliche Vorgaben, einfach zu definieren über die Musterbauordnung, Landesbauordnung, MVVTB, aber es bedeutet dann eben auch, dass sie alle berücksichtigen müssen. Und da kann man auch dem Handwerker sagen, bitteschön, schau dir das auch an. Und kein Ausführender lernt so richtig, was die Musterbauordnung oder MVVTB angeht. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Tipp. Ja, es gibt Vorgaben, aber ich glaube, die Kommunikation zwischen Planer, Ausführenden und Bauherren sollte auch solche Sachen mit berücksichtigen.
Hervorragend. Ein Füllhorn an Informationen. Herr Wilper, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen abermals mit uns geteilt haben.
Gerne.
Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß.
Ja, Sie sehen, also mir liegt es eigentlich daran, ich möchte weniger Gutachten machen, ich möchte lieber Hilfestellung geben. Und das bedeutet, na klar, dass ich alle Beteiligten für ich sag mal, diese Umsatzsteigerung, die möglich ist in der Fassade mit einem tollen Produkt, mit einem Holzprodukt, was ich liebe, einfach sagt, ja, das soll auch lange halten und das ist nicht das Problem des Preises. Also oftmals wird eben auch gesagt, Kibuni ist vielleicht teurer wie eine Lerche, aber man muss eben auch sagen, der Preis sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern es sollten eben auch die Optik, die Ästhetik, die Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Und das bedeutet, na klar, auch solche Sachen wie Brandschutz, Vorteile, vielleicht die belüftete Fassade, dass es so viele Möglichkeiten gibt, hochwertige Objekte umsetzen zu können. Und ja, das ist dann eben auch wichtig, wo man dann auch vielleicht mal die technische Unterstützung von Herstellern wie bei Kibuni eben nutzen sollte als Architekt. Und manche Hersteller bieten das nicht an und da sollten solche Sachen wie so ein Podcast, na klar, auch mal dazu dienen, dass man Hilfestellung geben kann.
Hervorragend.
Es war mir ein Vergnügen.
Gebe ich gerne zurück.
Und habe ich gerne gemacht.
Das war's für den Moment bei Zukunft Holz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.